Info 3 Abend.
Die Situation muss sich verbessern. Die Kantone sind mit der Arbeit des Bundes in Sachen Asylverfahren gar nicht zufrieden. Die EU-Außengrenzen sollen teilweise wieder bewacht werden. Darauf einigen sich die EU-Staats- und Regierungschefs. Die Demonstrationen sind wieder heftig. In Syrien sind nach den Freitagsgebeten wieder tausende Regimekritiker unterwegs. Das Wetter wird immer besser. Morgen wird es im Verlauf des Nachmittags immer sonniger, bei rund 20 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher und Silvan Fischer. Er hat die Nachrichten.
Die Schweizer Kantone verlangen vom Bund, dass sich die Situation im Schweizer Asylwesen verbessert. Die kantonalen Polizei- und Justizdirektoren kritisieren unter anderem, immer mehr Asylsuchende würden immer schneller auf die Kantone verteilt, selbst wenn der Bund für die Fälle zuständig wäre. Als Folge davon fehlten in den Kantonen die nötigen Unterkünfte. Andererseits verschleppe der Bund die Verfahren von Asylbewerbern, die in ein sicheres europäisches Land zurückgeführt werden müssten. Der Präsident der Schweizerischen Atomaufsichtsbehörde ENSI, Peter Hufschmid, tritt sofort zurück, wie das ENSI mitteilt. Hufschmid war bereits im Mai in den Ausstand getreten, nachdem Zweifel laut geworden waren, ob er unabhängig sei. Hufschmid wurde vorgeworfen, er arbeite als Privatperson mit den bernischen Kraftwerken BKW zusammen, die das AKW Mühleberg betreiben. In der Zwischenzeit hat der Bund den Fall untersucht und kommt zum Schluss, Hufschmid habe nicht gegen die geltende Verordnung verstoßen, allerdings sollte man prüfen, ob die Verordnung verschärft werden sollte. In Brüssel ist der zweitägige EU-Gipfel zu Ende gegangen. Heute wählten die Staats- und Regierungschefs den Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Der Italiener Mario Draghi wird Nachfolger von Jean-Claude Trichet. Zudem haben die Staats- und Regierungschefs grundsätzlich zugestimmt, dass Kroatien in die EU aufgenommen werden könne. Und auch die Flüchtlinge aus Nordafrika waren Thema am EU-Gipfel. Die EU-Staaten wollen wieder Grenzkontrollen zulassen, aber nur in Ausnahmefällen sowie örtlich und zeitlich beschränkt. In Syrien haben nach den Freitagsgebeten erneut Regimekritiker gegen die Regierung demonstriert. Menschenrechtsaktivisten sprechen von Tausenden von Demonstranten in mehreren Städten. Aus der Hauptstadt Damaskus melden sie, die Armee habe auf Demonstranten geschossen und dabei mindestens eine Person getötet. Die Forderung der syrischen Demonstranten ist seit Wochen dieselbe. Sie verlangen den Rücktritt von Präsident Assad. Die Fukushima-Konferenz der UNO in Wien ist ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen. Seit Montag hatten Vertreter von 151 Staaten darüber diskutiert, wie die Sicherheit von Atomkraftwerken verbessert werden könnte. Auf der Grundlage dieser Diskussion soll nun ein Aktionsplan ausgearbeitet werden. Zu den möglichen Maßnahmen gehören weltweite Belastungstests für Atomkraftwerke oder ein verbindliches Kontrollsystem. Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot hat in der Ukraine der Prozess gegen die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko begonnen. Laut der Anklage soll die Ukraine während Timoschenkos Amtszeit mehrere hundert Millionen Euro verloren haben, wegen eines ungünstigen Gasvertrags mit Russland. Und die 50-Jährige habe rund 220 Millionen Euro zweckentfremdet. In dem kleinen und überfüllten Gerichtssaal kam es zu einem Handgemenge zwischen Gegnern und Unterstützern der Angeklagten, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa berichtet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.997 Punkten, ein Plus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.943 Punkten, ein Minus von 0,9%. Der Euro wird zu 1.18,80 gehandelt und der Dollar zu 83,87.
Info 3 Abend. Die Themen.
Hier geht es gleich um verschleppte Asylverfahren, Bürokratie und Ineffizienz. Die Kantone fahren dem Bund an den Karren. Es geht um einen smarten Italiener, der einen harten Job antritt. Mario Draghi wird neuer Mr. Euro. Und dann berichten wir über die schlimmen Vorgänge in Syrien. Flüchtlinge berichten von immer neuen Gräueltaten des syrischen Regimes an der Bevölkerung. Mehr gleich nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Morgen ist es im Norden zuerst bewölkt, dann wird es aus Westen immer sonniger bei etwa 20 Grad. Im Süden ist es sonnig bei 28 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse 3 Kilometer Stau Richtung Norden vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Dann Stau oder Stocken der Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken, in der Region Basel ebenfalls auf der A2 Richtung Deutschland, zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Hagnau. In der Gegenrichtung zwischen den Verzweigungen Wiese und Basel-Badischer Bahnhof und auf der kantonalen Autobahn vor der Verzweigung Hagnau. Dann im Berner Oberland auf der A8 Richtung Interlaken zwischen Spiez und Leissigen West, in der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld, zwischen dem Rüttligen Alchenflühtunnel und Kriegstetten und zwischen Önsingen und der Verzweigung Herkingen. Auf der A2 Richtung Luzern zwischen Egerkingen und der Verzweigung Herkingen, in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunn zwischen Affoltern am Albis und Cham. Weiter Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung in der Region Zürich, stadteinwärts zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Unterstrass, auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern, Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Wallisellen, sowie auf dem Westring zwischen Udorf-Nord und dem Limmataler Kreuz. Weiter Richtung St. Gallen zwischen Effretikon und Winterthur-Tös. Zudem in der Ostschweiz am Grenzübergang Au, Stau bei der Ausreise nach Österreich und schließlich in Graubünden auf der A13 Richtung Chur, stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung zwischen Rotenbrunn und Reichenau.
Info 3 Abend.
Die Vorwürfe sind happig. Der Bund erfülle im Asylwesen seine Aufgabe nicht. Er verschleppe die Verfahren zur Rückführung der Asylbewerber. Das verursache hohe Kosten und könne zu Sicherheitsproblemen führen. Die Kritik kommt von Seiten der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Sie sehen sich am Limit, die Ressourcen seien aufgebraucht. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Die freisinnige St. Galler Sicherheitsdirektorin Karin Keller-Sutter zeigte sich tief besorgt über die jüngsten Entwicklungen im Asylbereich.
In einigen Bereichen ist die Situation eher schlimmer geworden. Wir stellen eine Verschlechterung fest.
Denn immer öfter würden Asylsuchende aus den überlasteten Empfangsstellen des Bundes auf die Kantone verteilt. Asylsuchende, die bereits in einem anderen Dublin-Land wie beispielsweise Italien ein Asylgesuch gestellt hätten und darum eigentlich auch dorthin zurückgeschafft werden müssten. Das Bundesamt für Migration, kurz BFM, sei die Situation offensichtlich entglitten, kritisiert auch der Berner FDP-Polizeidirektor Hans-Jörg Käser.
Über 50% aller Asylsuchenden, die kommen, haben schon in einem anderen Dublin-Land ein Gesuch gestellt. Das ist ein Fakt. Die Kantone fordern seit langem, dass der Bund diese Leute nicht auf die Kantone verteilt. Das BFM verspricht das auch und ist aber im Zuge der Umstrukturierung des Bundesamtes selber offenbar nicht in der Lage, dieses Versprechen dann auch umzusetzen.
Die Asylverfahren müssten nun schnellstens beschleunigt werden. Die Herkunftsländer müssten endlich dazu gebracht werden, ihre Landsleute rascher zurückzunehmen. So die Kritik, so die Forderung und so die Lösung des Problems durch die kantonalen Justizdirektoren. Die Zustände scheinen untragbar zu sein, doch wie gravierend ist das Problem tatsächlich? Heinz Brandt, der Präsident der kantonalen Migrationsbehörden, sagt:
Alleine die Zahlen betrachtet ist es in der Tat kein Notstand, aber ich möchte darauf hinweisen, dass eben entscheidend ist die Qualität bzw. die Zusammensetzung der Zahlen, woher die Leute kommen, welche Probleme die Leute, die herkommen, verursachen.
Und da gäbe es Probleme, insbesondere mit Asylsuchenden aus Nordafrika. Die Rede ist von Kleinstkriminalität wie Ladendiebstählen oder Autoeinbrüchen. Natürlich gäbe es viele aufrichtige, anständige Flüchtlinge aus dem Maghreb, betont der oberste Migrationschef, und doch weiß der SVP-Politiker:
Man hat insbesondere die Erkenntnis gewonnen, dass sehr viele Personen aus Nordafrika, die jetzt als Asylsuchende auftreten, sehr gut italienische Kenntnisse verfügen. Und es besteht derzeit etwas der Verdacht, dass sich eine tunesische Diaspora aus Italien in die Schweiz absetzt und hier ihr Unwesen treibt.
Im Tessin gibt es inzwischen rechte Stimmen, die Schengen-Dublin außer Kraft setzen und in populistischer Manier eine Grenzmauer bauen wollen. Vor diesem Hintergrund warnt die Schweizerische Flüchtlingshilfe, die das Problem keinesfalls bagatellisiert, vor einer Stigmatisierung der tunesischen Flüchtlinge.
Harsche Kritik also von Seiten der Kantone. Justizministerin Simonetta Sommaruga zeigt Verständnis für die Anliegen, will handeln, warnt aber auch vor einer Überreaktion.
Ich möchte hier einfach realistisch bleiben. Auf der einen Seite müssen wir uns bewusst sein, seit Anfang Januar sind 917 Tuneser in die Schweiz gekommen, um ein Asylgesuch zu stellen. Es ist also keine Masseneinwanderung. Bin mir aber bewusst, dass aus dieser Bevölkerungsgruppe, aber auch aus anderen Einzelpersonen sich unmöglich benehmen, wirklich die Regeln nicht einhalten. Ich verurteile das in aller Form. Ich finde das inakzeptabel und ich will jetzt schauen, dass die Kantone hier ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Sie können Ausgangssperren verhängen, sie können Rayonverbote verhängen. Wir haben die Möglichkeit, auch Durchsetzungshaft einzusetzen, also dass diese Leute, wenn wirklich sie gravierende Straftaten begehen, ins Gefängnis kommen. Und da unterstütze ich die Kantone. Es sind Einzelfälle, aber sie machen sehr viel kaputt in diesem Land an Glaubwürdigkeit. Und da müssen wir wirklich gemeinsam hart dagegen vorgehen.
Sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga. Das ganze Interview gibt's online unter drs.ch.
Info 3 Abend.
Nun ist er gewählt, der neue Mr. Euro. Auf den Franzosen Jean-Claude Trichet, der Ende Oktober zurücktritt, folgt der Italiener Mario Draghi an der Spitze der EZB. Draghis bisheriger Leistungsausweis ist beeindruckend, doch die Aufgaben, die auf ihn warten, sind es auch. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Nüchtern wirkt er distanziert, wählt seine Worte mit Bedacht, bleibt stets betont ruhig und sachlich, so ganz unitalienisch, dieser Mario Draghi. Und vielleicht ist der schlanke, stets korrekt gekleidete, gebürtige Römer gerade deshalb so prädestiniert für das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Bescheiden meinte der 63-Jährige neulich nach einer Anhörung im EU-Parlament, er fühle sich geehrt, für dieses Amt vorgesehen zu sein.
But having said that, it's going to be very hard to fit Jean-Claude's shoes. He's so good that it's very hard to succeed him.
Aber es werde sehr schwierig werden, in die Fußstapfen von Vorgänger Jean-Claude Trichet zu treten. Mario Draghi wird als oberster Hüter über dem Euro vor allem Krisenmanager sein. Denn seit Länder wie Griechenland, Irland oder Portugal finanziell ins Schlingern geraten sind, ist die EZB praktisch vom Schiedsrichter zum Mitspieler geworden. Ist eng eingebunden in die Rettungsmaßnahmen, indem sie etwa Staatsanleihen von hochverschuldeten Ländern aufgekauft hat, die sonst niemand haben wollte. Mit dem heiklen Ergebnis, dass die EZB nun auf einem Berg solcher Papiere sitzt, die an Wert verlieren. Mario Draghi wird dringend versuchen wollen, wieder mehr Schiedsrichter zu werden. Das gelingt, wenn die Euro-Länder endlich den geplanten umfassenden Rettungsschirm aufspannen, mit dem sie sich künftig gegenseitig in Zahlungsnot unterstützen. Allerdings seien da noch die Finanzmärkte, warnt Peter Bofinger, Wirtschaftsprofessor an der Uni Würzburg.
Wir wissen, dass die Finanzmärkte hochneurotisch sind. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Spanien in eine massive Vertrauenskrise bei den Finanzmärkten kommen würde, dann könnte man das gerade noch so mit den Fazilitäten abfangen. Aber wenn jetzt die Vertrauenskrise, was ich nicht für wahrscheinlich halte, aber was man auch nicht zu 100% ausschließen kann, auf Italien übergreifen würde, dann wären die Rettungsschirme an ihren Grenzen und dann müsste wahrscheinlich auch die Zentralbank wieder eingreifen, um das Schlimmste zu verhindern.
Mario Draghi darf aber auch den Kernauftrag der EZB, die Preisstabilität, nicht aus den Augen verlieren. Früher oder später wird er die Zinsen anheben müssen. Heftige Kritik aus den finanzschwachen Ländern wird ihm dabei gewiss sein. Für den Wirtschaftsweisen Peter Bofinger ist jedenfalls schon jetzt klar.
Es ist ein verdammt schwieriger Job, denke ich. Also man muss ihn darum nicht beneiden. Aber ich bin überzeugt, dass er das gut machen wird.
Info 3 Abend.
Die Repression in Syrien ist massiv und trotzdem sind nach dem Freitagsgebet wieder Tausende auf die Straße geströmt und haben gegen das Regime protestiert. Offenbar wurde dabei mindestens ein Demonstrant erschossen. Doch immer mehr Syrer und Syrerinnen fliehen vor der blutigen Militäroffensive. Sie wollen in die Türkei. Allein gestern haben die vertriebenen Lager im türkischen Grenzgebiet 1600 Flüchtlinge registriert. Von der türkisch-syrischen Grenze berichtet ARD-Korrespondent Christian Butkereit.
Auch der 25-jährige Ahmad hat sich in die Türkei gerettet. Er zeigt ein Video auf seinem Handy. Er habe es gedreht, als eine Kolonne syrischer Panzer in die grenznahe Ortschaft Badama eindrang. Was dann geschah, hat er nicht mehr gefilmt. Assad-Soldaten sind in unsere Häuser eingedrungen. Sie haben einfach die Türen eingetreten und nach Waffen und Munition gesucht. Wer nicht sofort pariert hat, der wurde geschlagen. Natürlich hatten wir Angst, dann sind wir geflohen. Zurück kann ich erst, wenn Assad nicht mehr da ist. Bewohner der türkischen Grenzdörfer Güveci und Görantaş berichten von syrischen Scharfschützen nahe der Grenze. Sie hätten wiederholt Schüsse gehört. Syrische Menschenrechtsaktivisten melden auf Facebook schwere Feuergefechte aus der Stadt Homs. Solange keine internationalen Beobachter nach Syrien gelassen werden, sind Informationen wie diese die einzigen Quellen. Tamir Awar vom Komitee der Exilsyrer ist sich dieses Problems bewusst. Absolut sichere Beweise gäbe es nicht, auch nicht für die immer wiederholte Behauptung von Augenzeugen vom Einsatz iranischer Sicherheitskräfte in Syrien, räumt Awar ein. Aber
we know 100% they have kind of cooperation.
Wir wissen hundertprozentig, dass es eine Art von Kooperation des syrischen und iranischen Geheimdienstes gibt. Sie arbeiten hier zusammen. Aber bis jetzt haben wir leider keine Beweise und keinen Kronzeugen. Aber es ist ganz sicher, dass ein Teil der Waffen, die seit Beginn des Aufstandes verwendet werden, aus dem Iran stammt. Die vermeintliche Schützenhilfe aus dem Iran könnte den Hintergrund haben, dass sich viele syrische Soldaten weigern, auf die eigenen Landsleute zu schießen. So wie Mustafa. Der 22-jährige Syrer sitzt auf dem Dorfplatz von Güveci in der Türkei. Mustafa wirkt eingeschüchtert. Dabei ist das, was er getan hat, sehr mutig. Bis vor 20 Tagen war ich noch Wehrpflichtiger in Damaskus. Dann kam es dort zu Unruhen. Man hatte uns den Befehl gegeben, auf die Demonstranten zu schießen, sogar auf Frauen und Kinder. Das wollte ich auf keinen Fall. Dann bin ich weggelaufen, zusammen mit 15 anderen Kameraden meiner Einheit. Wie so viele andere hofft Mustafa auf eine Zukunft in Syrien. Doch dafür müsste erst einmal die Regierung Assad gestürzt werden.
Das war Info 3 auf DRS 3, DRS 4 News und Virus. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.